wir sind schon live. Also fast live. Ja? Bist du bereit, Lisa? Bist du bereit für diese Sendung?
Natürlich bin ich bereit. Ich bin jederzeit bereit. Weck mich nachts und wir reden über Fußball. Kein Problem.
Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Erstmal schön, dass du mit dabei bist und schön, dass ihr alle da draußen mit dabei seid bei Episode 3 der schwarz-gelben Runde. Und ihr habt es schon mitbekommen, im Vorfeld natürlich, Lisa Tellers ist heute mein Gast. Und Lisa, du bist viel unterwegs. Ja? Jetzt hast du mir gerade erzählt, du bist spontan noch in Frankfurt geblieben. Sag mir mal, wie viele Reisekilometer hast du in der vergangenen Saison so absolviert? Weißt du das?
Ich habe so einen Schnitt, also ich fahre viel Bahn, aber auch viel Auto. Aber mein Autoschnitt sagt so 30.000 Kilometer. Das ist ordentlich. Und boah, mit Bahn zähle ich, also habe ich ehrlicherweise nicht gezählt. Aber ja, es sind viele Kilometer.
Bist du denn Freund der Deutschen Bahn? Weil ich habe ja mit Kollegen in der Vergangenheit häufig darüber diskutiert, dass es da ganz, ganz viele wilde Abenteuer gibt. Und da habe ich vor ein paar Tagen bei dir eine Instagram-Story gesehen. Ihr könnt Lisa übrigens gerne folgen unter @lisatellers_. Da habe ich gesehen, bodenlose Anreise, ja, zu einem Stadion, das wir hier bei der richtigen Borussia natürlich, ja, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall, die haben ein neues Stadion gebaut vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 20 Jahren ungefähr, kann das
ja
sein?
Ja, ich glaube 2006 kann das sogar, es war glaube ich sogar noch früher. Also es muss 2005, 2006 irgendwie gewesen sein. Ich meine, es wäre eigentlich zur Fußball-WM in Deutschland, sollte das halt irgendwie fertig sein und eingeweiht sein, um halt ein möglicher Austragungsort zu werden. Und da diese Infrastruktur so bescheiden ist, wird Gladbach auch niemals ein EM- oder WM-Spiel austragen, weil das halt wirklich ein Killer ist.
Ja, also ich bin auch schon in diesem Stadion gewesen und dann kann man ja denken, wenn du so ein Stadion baust am Arsch der Heide. Ja? Also wir können übrigens hier so Wörter wie beschissen, können wir ruhig sagen, ist kein Problem. Also wenn man so ein Stadion baut und ich meine, die Idee war ja, okay, man hat viele Fans auch in Belgien und den Niederlanden. Also man baut es an die andere Seite von Mönchengladbach, direkt an die Autobahn, da könnt ihr alle schön hinfahren. Wenn du dann aber einen Parkplatz hast, der auf diese Autobahn führt, ja, wo tausende von Autos gleichzeitig auf die Autobahn wollen, das ist dann auch ein bisschen tricky. Also haben sie nicht richtig mitgedacht und du bist aber mit dem Bus gefahren.
Ja, das Problem ist ja, in Gladbach gibt es ja weder Straßenbahn noch U-Bahn noch irgendwas an öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern halt nur Busse. Und diese Busse stehen halt auch im Autostau. Das macht halt so gar keinen Sinn eigentlich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass du halt gar keine Alternative hast, außer mit dem Auto eigentlich anzureisen, weil dieser Bus steht halt eben auch im Stau und dementsprechend macht es dann eigentlich keinen Unterschied, ob du mit dem Auto kommst oder mit dem Bus. Aber dadurch konzentriert sich halt alles so sehr auf den Autoverkehr, dass das System halt dann in sich zusammenfällt.
Es ist natürlich die Frage, also wenn das noch dazu kommt, ne, macht es aktuell ja gar keinen Spaß, da in diesem Borussia-Park zu fahren. Jetzt habe ich übrigens gelesen, die sollen einen Namenssponsor kriegen. Ist das richtig? Ja,
ja, es ist zumindest gerade ja so ein bisschen durchgesickert, dass das geprüft wird und ein möglicher Sponsor im Energiesektor bereitstünde.
Wie würdest du denn das Stadion nennen, wenn du das frei aussuchen könntest? Günther-Netzer-Park oder sowas?
Nee, ich finde Borussia-Park eigentlich gut, weil ich finde, so, man sollte es nie immer nur auf eine Person fokussieren, weil ich finde, niemand ist größer als der Verein und deswegen finde ich Borussia-Park eigentlich eine ganz schöne Wahl und ich glaube, das beschreibt es auch bei mir ganz gut. Also
ja,
für mich ist der Name schon so ganz in Ordnung.
Ja, okay. Hier gibt's ja in Dortmund auch immer Diskussionen, was den Stadionnamen angeht. Gut, die ganz, ganz jungen Fans oder jüngere Fans, die kennen keinen anderen Namen als den Signal Iduna Park. Die Alten, die möchten natürlich gerne, dass es weiter Westfalenstadion genannt wird. Aber wie auch immer. Ich muss mich bedanken bei ein paar Leuten, bevor es hier richtig losgeht. Und zwar, hier habe ich eine Liste. Ich habe das noch nicht getan. Ich habe zwar schon ein Video aufgenommen, das kommt die Tage noch. Aber ich muss mich bedanken, unter anderem bei Matthias. Der hat mir geholfen, was das Intro angeht. Sascha hat mir geholfen, was die Website angeht. Sandra und Joachim für das Logo, vielen Dank. Dann Philipp war der Erste, der gespendet hat. Und der kommt aus der Schweiz, also tatsächlich formidabel. Vielen Dank und auch vielen Dank natürlich an alle anderen, dieses Format finanziell zu unterstützen. Müsst ihr nicht tun, ihr könnt das. Und wenn ihr wollt, findet ihr auch die Infos in den Shownotes, zum Beispiel bei YouTube oder auch da, wo ihr den Podcast hört. Ich möchte mich bedanken bei Elgato, die haben mir hier Lichter zur Verfügung gestellt, diese Kamera, das Mikro und so weiter. Und das funktioniert auch alles tadellos, ist super. Thomas hat mir eine Software zukommen lassen, Micha hat mir ganz, ganz viel geholfen in den letzten Wochen und Leon und Tim haben das Intro mit mir gedreht, beziehungsweise Intro ist nicht richtig, dieses Video, wo ich so ein Päckchen gefunden habe und das hat übrigens auch extrem viel Spaß gemacht und Jun Ha hat mir geholfen, was diese Vorschaubilder angeht. Also es ist ganz, ganz viel Arbeit. Warum hast du eigentlich selber keinen Podcast, Lisa? Das würde ich gerne mal wissen.
Ja, gute Frage. Ich habe auch lange drüber nachgedacht und ich denke auch immer noch drüber nach. Es ist so ein bisschen schwer, glaube ich, noch eine Nische zu finden. Es sind natürlich, Vereinspodcasts sind natürlich immer eine Nische auch irgendwie. Dadurch, dass ich halt als Journalistin unterwegs bin, finde ich das manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich halt auf einen Verein konzentriert oder halt eben als Journalistin dann irgendwie so einen Fan-Podcast, würde ich jetzt mal nennen, hat. Deswegen ist natürlich immer so ein Bundesliga-Podcast super, aber es gibt halt auch irgendwie schon hunderte. Und ich glaube, wenn, dann wäre es bei mir eher, dass ich mir eine Nische suchen würde oder irgendwas gerne hätte, was halt noch nicht hundertfach vorhanden ist. Und ich glaube, das ist so eher dann mein Struggle. Aber ja, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen die Zeit, weil man muss sowas natürlich auch kontinuierlich machen und regelmäßig. Und dadurch, dass ich halt eben so viel unterwegs bin und aber auch sehr viele Einsätze immer habe in verschiedenen Städten, es ist logistisch auch nicht immer so ganz einfach. Ja, ich glaube, das ist so die Begründung, ein Mix aus beidem.
Würdest du denn dann überhaupt über den Fußball quatschen wollen oder hast du auch andere Sportarten, die bei dir irgendwie interessant sind? Ich meine, du warst ja, glaube ich, auch bei Radrennen unterwegs für den Hessischen Rundfunk.
Naja, ich glaube, ich würde schon immer über Fußball sprechen, weil ich finde, am authentischsten ist es, wenn man über das spricht, wovon man am meisten Ahnung hat oder irgendwie die meiste Leidenschaft auch mitbringt. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist bei mir immer Fußball gewesen, wird immer Fußball bleiben. Natürlich kann ich mir vorstellen, auch über andere Sportarten zu berichten oder auch einen Podcast. Weiß ich nicht, ob ich einen Podcast darüber machen würde, weil ich glaube, man sollte immer da. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also bleib da, wo du dich am sichersten, am wohlsten fühlst und irgendwie die meiste Leidenschaft mitbringst. Und das ist bei mir eben der Fußball.
Jetzt müssen wir ja auch erklären, warum ich dich eingeladen habe. Also generell habe ich dich erstmal eingeladen, weil du viel Ahnung hast. Das ist das eine. Ja, aber du hast auch jetzt für den Hessischen Rundfunk, ich glaube, 2 Jahre lang eine Sendung moderiert. Das Heimspiel gibt es leider nicht mehr. Hab da tatsächlich auch das eine oder andere Mal reingeschaut, weil ich finde, dass das eine sehr schöne Form der Unterhaltung war. Also es ging natürlich auch in die Tiefe, aber es war auch unterhaltsam. Es war eine schöne Mischung. Hattest du nicht dann auch ein bisschen, ich weiß nicht, Bammel, bevor du damit begonnen hast? Denn Eintracht Frankfurt ist ja gar nicht dein Verein.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, die Menschen haben es mir sehr leicht gemacht, schnell anzukommen. Und ich muss sagen, dass ich die Eintracht Frankfurt Community wirklich sehr schätze, weil die mich super aufgenommen haben. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass ich eigentlich einen anderen Verein unterstütze. Und das muss man natürlich dann auch akzeptieren. Und das haben sie auch alle. Und ich glaube, das war auch natürlich eine Hilfe, dass alle einfach gemerkt haben, okay, sie beschäftigt sich mit der Eintracht, sie legt auch Wert darauf, da wirklich jetzt reinzukommen, einzutauchen. Und ich glaube, wenn die Menschen merken, dass sich jemand wirklich auch mit einem Verein dann beschäftigt und irgendwie ein Gefühl auch dafür entwickelt, dann kommt man dann doch schnell auch irgendwo an und rein. Ja, und ich glaube, ich hatte keine Angst. Ich hatte eher Respekt davor, weil ich eben genau, wie du sagst, in einen anderen Verein eintauche und natürlich ganz viel Background-Wissen aus den letzten 15, 20 Jahren natürlich nicht so in der Intensität irgendwie verfolgt habe oder auch gar nicht so mitbekommen habe. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein. Da habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. Aber man muss seine Schwächen kennen, aber man muss auch seine Stärken kennen. Und ich glaube, ich weiß, dass das vielleicht dann eine Schwäche ist. Aber da gehe ich dann auch offen mit um und kommuniziere das auch. Ich glaube, dann verzeiht einem auch jemand sowas.
Ja, ich meine, du hast ja sozusagen gefühlt, weil du noch ein bisschen jünger bist, so einen Altersnachteil. Also du hast nicht die Eintracht spielen sehen Anfang der 90er Jahre. Also wie sollst du das auch bewerten können? Ist ja gar nicht möglich.
Ja, genau. Ja, ich glaube, dass man natürlich als Fan eines Vereins sich dann auch ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigt. Also auch ich mache das natürlich, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich sagen kann, ich habe die Spiele in den 90ern gesehen, weil ich bin halt erst Ende der 90er geboren. Also dementsprechend sollte man das dann auch nie irgendwie versuchen, so zu tun, als ob. Weißt du, was ich meine? Also ich finde immer, Authentizität ist irgendwie das Wichtigste. Und über etwas reden, was man selber gar nicht mitbekommen hat, finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich das und kommuniziere das offen. Und ja, ich glaube, dann ist das auch in Ordnung.
Na, da kann ich direkt eingehen auf eine Sache, die die Hörer hier letztens thematisiert haben. Ich glaube, es war eine Frage in der ersten Folge an den Kollegen Sebastian Hellmann, wo er am 17. Juni 1995 gewesen ist. Da warst du noch nicht geboren, ne?
Das ist richtig, ja.
Ja, ist ja aber auch nicht schlimm, im Gegenteil. Sebastian Hellmann war da angeblich in Dortmund und ich hätte es auch wissen müssen, weil die BVB-Fans wollten ja wissen, was war da genau los. Und dann hat mir ein Hörer auch einen Link geschickt zu einem Foto, wo Sebastian Hellmann auch damals noch im Westfalenstadion zu sehen war. Das ist nämlich der Tag gewesen, an dem Borussia Dortmund 1995 die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und ich war auch in Dortmund auf dem Friedensplatz und habe mir da auf der großen Leinwand die Übertragung angesehen. Und ich kam damals mit dem Zug aus Solingen, aus meiner Heimatstadt, und kam schon zu spät, weil der Zug Verspätung hatte. Und da war, ich glaube, lass mich nicht lügen, Bayern München im Heimspiel gegen Werder Bremen schon in Führung gegangen. Und das war nötig, damit der BVB mit einem eigenen Sieg deutscher Meister werden kann. Und ja, ich hätte es wissen müssen, weil ich selber dabei war. Aber ich habe nicht gedacht, dass 1995 eine Saison noch im Mitte Juni zu Ende gegangen ist. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Von daher entschuldigt, liebe Borussinnen und Borussen, ja, dass ich das nicht wusste. Jetzt können wir ja offen reden. Du bist auch Borussia, ich habe es ja eben ein bisschen angedeutet, halt von dieser anderen Mannschaft.
Ne? Du weißt ja, wir sind 1900 gegründet worden. Ich finde diese Debatte ja immer sehr, sehr witzig. Die einzig wahre Borussia. Also wenn wir 1900 gegründet worden sind und ihr 1909, dann hatten wir zuerst den Namen. Aber ey,
boah, das ist aber jetzt hier direkt. Oh.
Aber hey, kein Problem. Versucht mich doch weiter aus der Reserve zu locken hier. Nein.
Ja, funktioniert ja hervorragend. Ja, direkt getriggert, ja? Direkt getriggert.
Wollte man direkt hier was loswerden, hier ein Statement. Direkt mal unbeliebt machen und nach 12 Minuten sind alle schon raus aus dem Podcast. Das machen wir jetzt eigentlich auch nicht, ne?
Nein, um Gottes Willen. Ich muss noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich gehe ja hier. Gehst du gerne essen? Du gehst auch gerne essen, ne?
Ja, leider zu gerne.
Ja, wieso? Ist das ein Problem?
Es geht nur irgendwann aufs Portemonnaie, habe ich festgestellt. Also auswärts essen gehen ist natürlich auch nicht immer günstig. Aber nein, ich mache das gerne so als Freizeitbeschäftigung auch. Mit Freunden mal treffen oder Kollegen.
Schönes Hobby. Einfach immer essen gehen. 6-mal die Woche oder 7-mal die Woche?
Nee, nicht ganz so. 3-mal vielleicht.
Ja, okay. Nein. Aber ich gehe ja hier gerne in ein Etablissement, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Ich versuche jetzt immer andere Namen dafür zu finden, um nicht so viel Schleichwerbung zu machen. Also ich nenne den Namen um und letzte Woche hieß der Laden Sorbinho, also war dann plötzlich ein Brasilianer. Diese Woche ist es die Sorbaria, wo man italienisch essen kann. Und da kam jemand rein und hier in Dortmund werden dann vor allem im Kreuzviertel in der Nähe des Stadions werden immer so Plakate aufgehangen von den Fangruppierungen, die dann aufmerksam machen auf die Spiele. Also nicht, dass eh alle wüssten, dass die Spiele stattfinden, aber das ist immer so ein schönes, nettes Oldschool-Design. Und dann kamen die da rein und wollten das da aufhängen. Und dann sagt der Kollege, der Chefkellner da, der Henning, der sagt dann zu dem, ich muss das hier mal vorlesen, er sagte, willst du was trinken, ein Wasser vielleicht? Und die Antwort war, nein, ich muss ja noch fahren. Habe ich nicht verstanden, aber okay, gut. Wie auch immer, das wollte ich an dieser Stelle noch loswerden. Worüber sprechen wir heute? Und alle, die sich übers Vorgeplänkel aufregen, haben hoffentlich bis zu dieser Stelle vorgespult, denn es gibt ja Kapitel und ihr könnt das einfach skippen. Wir sprechen natürlich ausführlich über das Spiel bei Eintracht Frankfurt. Das hat viele Geschichten hergegeben und Lisa ist ja auch im Stadion gewesen, das ist das Gute. Ich möchte mit Lisa gerne darüber sprechen, wie wird Borussia Dortmund eigentlich von außen wahrgenommen? Wie betrachtet jemand Borussia Dortmund, der nicht jeden Tag mit dem BVB zu tun hat? Und es gibt auch noch einige Hörerfragen, die wir beantworten werden. Da ist es auch sehr spannend, dass Lisa eben nicht jeden Tag in Brakel ist oder mit dem BVB unterwegs. Und das finde ich, glaube ich, auch extrem spannend. Was war deine Erwartungshaltung vor diesem Pokalspiel gestern?
Also die Erwartungshaltung war, dass es ein enges Spiel wird. Und genau das ist es auch geworden. Also ich hatte genau das eigentlich erwartet, weil ja die Eintracht sich jetzt auch wieder Selbstbewusstsein geholt hatte durch den Sieg auf St. Pauli. Und ja, Dortmund schon im Flow ist und man das auch spürt und merkt. Aber ich wusste, dass bei einem Heimspiel in Frankfurt natürlich auch immer noch mal ein bisschen was rausgekitzelt werden kann, vielleicht ein paar Prozente mehr. dann auch da sind. Und deswegen habe ich schon gedacht, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Und ich finde, das war es am Ende auch, um dem vorwegzunehmen, mit dem glücklicheren Gewinner, würde ich sagen, oder der glücklicheren Mannschaft, die weitergekommen ist. So würde ich es zumindest einordnen.
Hast du es tatsächlich als Spiel auf Augenhöhe empfunden? Ich muss tatsächlich sagen, obwohl wir hier mit natürlich einigen BVB-Fans zusammen das Spiel geguckt haben, dass eigentlich alle gesagt haben, Eintracht Frankfurt war schon eher die bessere Mannschaft als der BVB.
Ja, also ich habe das erwartet vor dem Spiel, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ich muss sagen, nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten, würde ich sagen, war Eintracht Frankfurt eigentlich über die komplette Spielzeit das bessere Team, oder zumindest hatte man eher das Gefühl, dass es in die Richtung der Frankfurter dann kippen könnte. Ja, das hat mich vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass dann Frankfurt doch irgendwie so dominant oder so ein Stück weit auch griffiger war. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Heimspiele schon auch nochmal bei Eintracht Frankfurt einfach was anderes bedeuten. Also das kann schon irgendwie auch nochmal ein bisschen was entfachen. Und ich glaube, den Heimvorteil, den haben sie definitiv gestern genutzt. Und ja, ich würde sagen, am Ende ist Dortmund glücklich weiter, weil dann doch vielleicht auch ein paar strittige Szenen waren. Ob das jetzt eine mögliche gelb-rote Karte gewesen wäre oder auch das Abseitstor, was es ja jetzt in der zweiten Runde ohne VAR eben dann nicht zurückgenommen werden kann. Ja, es hätte auch vielleicht vorher schon für die Eintracht der Siegtreffer fallen können. Also dementsprechend, vielleicht würde ich sagen, am Ende glücklich weiter. Aber wie heißt es so schön im Pokal, interessiert es niemanden, eine Runde weiter und Abfahrt, ne?
Ja, so ist es. Und Borussia Dortmund ist ja froh, dass sie mal jetzt noch eine Runde weitergekommen sind. In der vergangenen Saison in Wolfsburg nach einem ganz, ganz schlimmen Fußballspiel ausgeschieden, 0-1 nach Verlängerung. Und als das loskam, da waren so viele Borussen der Meinung, boah, um Gottes Willen, in Frankfurt super schwer. Dann gab es ja auch diesen, ich glaube, 5-1 gegen Galatasaray zum Auftakt in der Champions League. Und da waren dann alle schon wieder, boah, die haben wichtige Spiele abgegeben, aber die spielen schon wieder so sensationell. Was mich überrascht hat oder was viele BVB-Fans überrascht hat, ich will nicht sagen schon aufgebracht hat, ist Guirassy von Anfang an auf der Bank, Fabio Silva auch von Anfang an auf der Bank, der in den vergangenen Spielen gut gespielt hat, wenn er reingekommen ist, zuletzt auch ein Tor geschossen hat. Und dann gehst du in dieses Spiel bei einer Mannschaft, die defensiv große Probleme hatte in den vergangenen Wochen. Gefühlt hat ja da jeder Gegner irgendwie 3, 4, 5 Tore gegen Frankfurt geschossen. Hat mich erstaunt, weil das eine Mannschaft ist, die du mit ein bisschen Druck dazu zwingen kannst, auch Fehler zu produzieren in der Defensive. Hat dich das auch überrascht, dass Niko Kovac gedacht hat, okay, ich spiele hier nur mit Maxi Bayer eigentlich vorne drin und dahinter noch ein bisschen Geschwindigkeit von Adeyemi? Ich fand das sehr, sehr mutlos.
Ich würde, also mich hat es überrascht auch, dass Guirassy nicht spielt. Ich glaube, das ist halt auch ein anderes Spiel mit Guirassy. Also ich glaube, er hat sich eher für die Variante Schnelligkeit, vielleicht auch Umschaltmomente, sich darauf vielleicht konzentriert. Vielleicht, weil er darauf spekuliert hat, dass Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion das Spiel machen wird. Also vielleicht hat er eher auf die Karte Schnelligkeit, schnelles Umschalten, Ballgewinne gesetzt, um dann eben mit Bayer, mit Brandt und Adeyemi genau das eben zu haben. Und nicht dieses klassische Guirassy-Spiel oder das klassische Strafraumstürmer-Spiel. Trotzdem muss man sagen, für mich, aus meiner Sicht, ist Guirassy der zweitbeste Stürmer der Bundesliga. Und er hat einfach immer so eine krasse Präsenz und auch, ja, der braucht so wenig Chancen eigentlich für ein Tor, dass man da halt eigentlich eine Waffe hat, die man von Anfang an aus meiner Sicht eigentlich bringen müsste oder sollte in so einem Spiel gegen eine Mannschaft, die eben, wie du sagst, defensiv auch schon anfällig war. Und ich glaube, auch deutlich mehr Probleme gehabt hätte, Guirassy zu verteidigen über 90, 100 Minuten, als über, wann haben sie ihn eingewechselt, Guirassy? 70. rum?
Boah, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Du fragst mich aber hier Sachen.
Ja, weiß ich auf jeden Fall auch nicht genau. Aber ja. Dadurch muss er sich natürlich auch erstmal in dieses Spiel reinfinden. Er muss erst einmal reinkommen. Da geht auch mal wieder ein bisschen Zeit verloren. Also ja, ich glaube, ich hätte auch eher mit Guirassy von Anfang an gespielt, weil ich glaube, dass die Eintracht-Defensive da deutlich mehr Probleme mit gehabt hätte.
Schau jetzt gerade nochmal nach. Es war tatsächlich erst die 77. Spielminute. Ja, da kann man natürlich davon ausgehen, dass das Spiel auf eine Verlängerung hinausläuft. Aber finde ich sehr interessant, was du sagst. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum ich dich auch eingeladen habe. Weil deine Perspektive beispielsweise und deine Meinung zu Serhou Guirassy gerade eine andere ist als gefühlt hier im schwarz-gelben Umfeld. Weil seit der Situation beim Spiel in der Champions League in Turin gegen Juventus, wo es ja diesen Streit gab, wer schießt jetzt den Elfmeter, und am Ende hat Benzibaini ihn geschossen und auch sehr souverän verwandelt, da ist er in einer Formkrise. Mhm. Und er ist natürlich schon ein Stürmer, der auch mal eine Chance liegen lässt, aber er ist in der Regel sehr effizient und er macht halt auch viele Tore. Und du hast jetzt gesagt, für dich ganz klar der zweitbeste Stürmer in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist auch einfach so. Sieht man dann vielleicht einen Spieler zu kritisch, wenn das ein Spieler ist, den man ständig beobachtet?
Ich glaube, das ist ein generelles Phänomen, dass man als Fan seinen Verein immer kritischer sieht. Das, also stelle ich auch bei mir fest. Ich bin auch immer sehr kritisch mit meinem Verein. Und ich glaube natürlich, dass man dadurch, dass man ihn viel häufiger sieht, viel, viel öfter auch beobachtet, dass man dann durchaus kritischer ist als jemand, der von außen drauf schaut, weil ihr ja natürlich auch alle Spiele verfolgt und auch sozusagen diese Formkrise viel besser wahrnehmen könnt, als ich das jetzt tue. Und dennoch sage ich halt, von der reinen Qualität her und von seinen Fähigkeiten ist er der zweitbeste Stürmer der Bundesliga. Und wenn du diese Waffe eigentlich hast, dann musst du sie nutzen. Und ich glaube, dass ein Stürmer ja immer davon lebt, Tore zu schießen. Und ich glaube, bei Guirassy ist es halt ein Stück weit auch so. Wenn der halt einmal wieder ins Rollen kommt, wenn der einmal wieder seine Erfolgserlebnisse hat, dann kommt der auch wieder in Flow. Ich meine, der war nicht umsonst der beste Torschütze in der Champions League-Saison, letzte Saison, ne? Also der war an der Spitze der Champions League. Das zeigt ja eigentlich schon, was für eine Qualität er hat, ne? Und Ich weiß nicht. Für mich würde Guirassy eigentlich immer spielen, bin ich ehrlich.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, weil er eben auch sehr, sehr regelmäßig trifft. Jetzt hat er einige Spiele nicht getroffen und dadurch kommt diese Diskussion zustande. Was für alle BVB-Fans natürlich auch immer interessant ist, ist nochmal drauf zu schauen, was macht Mario Götze bei Eintracht Frankfurt. Und ich finde, dass er da eine ganz wichtige Schlüsselrolle hat. Man hat auch gestern dann wieder gesehen, bei dieser Vorlage zum Treffer von Ansgar Knauf, was der für ein Spielverständnis hat und wie präzise der auch Fußball spielt. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr auf diese Rolle von Mario Götze eingehen, aber alleine diese Szene hat ja schon wieder gezeigt, was für Fähigkeiten der hat. Und es ist irgendwie so extrem schade, dass er nicht noch viel, viel mehr aus seiner Karriere oder beziehungsweise aus seinen Fähigkeiten gemacht hat. Er hat trotzdem eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt, das ist ja auch gar keine Frage. Aber nach diesem frühen Gegentor, da war die Stimmung natürlich hier schon wieder so, oh, um Gottes Willen, ja, sofort einen kassiert, das darf ja wohl nicht wahr sein. Hattest du irgendwann in der ersten Hälfte das Gefühl, Borussia Dortmund würde in dieses Spiel reinfinden?
Nein. Ich muss sagen, nach den ersten 10, 15 Minuten hatte ich auch nicht so eine wirkliche Angst, jetzt aus Frankfurter Sicht, dass da noch ein Gegentreffer fallen könnte. Ich finde, die Eintracht hat sehr gut die Dortmund im Griff gehabt. Es ist aber nun mal so, wenn man jetzt sich viel mit der Eintracht beschäftigt, weiß man, dass sie immer in der Anfangsphase eines Spiels Tore kassieren. Und dementsprechend war klar, die zweite Halbzeit wird entscheiden. Und genau das ist passiert. Direkt nach Wiederanpfiff eigentlich ist der Gegentreffer gefallen. Und das ist so das Problem bei der Eintracht. Da weiß man eigentlich so ein bisschen so, sie haben immer Probleme, in ein Spiel reinzukommen oder sind nie immer so ganz fokussiert, nicht ganz da. Und deswegen war eigentlich klar, dass man die Phase nach dem Wiederanpfiff überstehen muss aus Eintracht-Sicht. Und genau das hat halt eben nicht funktioniert. Ich glaube, da ist Dortmund einfach sehr, sehr gut auch aus der Pause gekommen.
Ja, es ist sowieso erstaunlich. Oft dauert es 45 Minuten und dann scheint die Ansprache von Niko Kovac zu stimmen. Das ist auch äußerst interessant, dass die Mannschaft dann ganz, ganz anders agiert. Und es gab jetzt nicht 3-4 Wechsel zur Pause. Also das scheint dann auch eine Analyse zu sein, die relativ gut passt. Und natürlich wird dann oft darüber diskutiert, aber warum nicht von Anfang an so? Ich finde es aber nicht schlecht, dass man immerhin in der Lage ist, sich entsprechend dann noch darauf einzustellen, was der Gegner gemacht hat, zum Beispiel in den ersten 45 Minuten. Wir müssen ja natürlich über dieses Tor zum 1:1 sprechen. Du hast es ja eben schon gesagt, es gab keinen Video Assistant Referee. Und jetzt gibt es eine große Diskussion. Dino Topmöller hat dann nach dem Spiel auch was dazu gesagt. Kann ich auch verstehen, dass ihn das ärgert. Würdest du generell sagen, wir haben jetzt da gestern mit Freunden nochmal nachgeguckt, es gab in dieser Runde oder gibt in dieser Runde, weil heute ja noch gespielt wird, insgesamt 16 Spiele. Bei mindestens 14 davon könnte man problemlos den VAR einsetzen. Sagst du, der soll eingesetzt werden, wenn es ihn in einem Stadion gibt, weil die anderen Mannschaften haben ja keinen Nachteil davon, die sind ja nicht am Spiel beteiligt.
Ich finde aber schon, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist. Also wenn andere das eben nicht darauf zurückgreifen können. Also ich finde, dass ganz generell sollte man es halt einfach einheitlich gestalten. Und wenn man Mannschaften wie FV Illertissen hat, die in der Regionalliga spielen, die diese Technik nicht anwenden können, dann muss vielleicht der DFB dafür sorgen, dass in so einem Spiel dann die Technik angewendet werden kann. Also ich finde, entweder ganz oder gar nicht. Wir hatten gestern auch die Diskussion, aber ich finde trotzdem, dass es ja ein Spiel verändert, ob ein VAR da ist oder nicht. Das sehen wir auch an den Schiedsrichtern. Gerade wenn du weißt, dass du ein VAR hast, lässt du eine Situation, die vielleicht klar abseits ist, erstmal laufen, weil du diese Sicherheit hast, dass der VAR nochmal eingreift. Und das verändert schon auch ein Spiel. Und ich finde schon, dass es ein Wettbewerbsnachteil für andere ist, wenn sie halt nicht auf diese Technik zurückgreifen können. So, wenn dann da krasse Fehlentscheidungen sind, dann sagen sie alle, ja, hätten wir auch mal den VAR gehabt. Also deswegen denke ich, finde ich, oder ich sage, entweder alle oder keiner. Aber dann muss vielleicht der DFB, gerade wenn es kleinere Vereine sind, dann unterstützen, dass diese Technik da vielleicht angewandt werden kann. Ich weiß natürlich nicht genau, wie die technischen Voraussetzungen sind, wie einfach das ist, das umzusetzen. Aber ich finde, entweder alle oder keiner.
Ich weiß nicht, wo genau du das Spiel verfolgt hast, also wo genau im Stadion deine Position war, welchen Blick du auf dieses Tor hattest von Julian Brandt. Hast du direkt wahrgenommen, da war vorher was, weil die hatten ja dann noch, ich sag mal, 15 Sekunden danach den Ball. Eintracht Frankfurt hätte das ja auch noch verteidigen können.
Ich habe es im ersten Moment nicht so eindeutig wahrgenommen, dass es abseits ist. Und das ist ja auch die Diskussion, das ging ja noch weiter, es waren ja noch 4, 5 Ballstaffetten dann dahinter, bis dann der Treffer gefallen ist. Mit VAR wäre es halt zurückgenommen worden, das ist ganz klar so, weil das zählt ja, also es wird dann abgepfiffen, weil es abseits ist. Ich finde, da sind wir dann bei der Grundsatzdiskussion, will man jetzt einen VAR oder nicht? Ich bin der Verfechter ohne VAR und dann sage ich, dann gehören solche Fehlentscheidungen dazu, da muss man die akzeptieren, weil wir diskutieren auch mit VAR genauso. Ja, und da gibt es so viele Diskussionen, auch trotz VAR, wo ich sage, es hat es jetzt nicht unbedingt immer gerechter gemacht. Bei Abseitsentscheidungen ja, weil da ist es eindeutig zu erkennen oder zu entscheiden. Bei ganz vielen anderen Dingen, ob es ein Foulspiel ist, ob es ein Elfmeter ist, ob es ein Handspiel ist, ist der VAR für mich jetzt nicht unbedingt gerechter geworden oder mit VAR gerechter geworden.
Ich werfe jetzt mal folgende These in den Raum. Wenn du danach noch 10 bis 15 Sekunden hast, dieses Tor zu verteidigen, kannst du eh nicht sagen, ja, der hat ja 20 Zentimeter am Abseits gestanden.
Wie meinst du das jetzt?
Also Eintracht Frankfurt hätte locker die Möglichkeit gehabt, das Tor noch zu verteidigen. Also Borussia Dortmund hat sich in dieser Situation mit diesem Pass da auf Daniel Svensson keinen Vorteil verschafft, der dafür gesorgt hat, dass das Tor gefallen ist. Sehe ich zumindest so, weil danach halt noch genug Zeit war.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber mit VAR wär's halt abgepfiffen worden.
Ich weiß.
Und das ist halt das. Die hätten sich ja im Keller angeschaut und dann hätten sie halt gesagt, das war quasi mit spieleröffnend oder keine Ahnung, Teil der Torchance oder der Torerzielung, die hätten es mit dem Kölner Keller, bin ich mir zu 100% sicher, hätten sie es zurückgenommen. In der Torentstehung gab es eine Abseitsentstehung und Abseitsentscheidung. So hätte es, aus meiner Sicht, wäre es dann zurückgenommen worden.
Da habe ich keine Zweifel.
Ja, da ist es dann auch egal, wie lange der Ball noch braucht, ehe er im Tor zappelt. Wenn es in der Entstehung des Tores aber abseits war, dann wird er das...
Nein. Du hast absolut recht. Also sie hätten das abseits gepfiffen. Ich frage mich dann halt immer, ne, wenn manchmal gefühlt 30, 40 Sekunden vorher irgendwie eine Situation ist und dann pfeifst du es ab. Ja. Also wir sind uns ja einig. Es war abseits, es hätte abgepfiffen werden müssen. Mit dem VAR hätte es abgepfiffen werden müssen. Ich finde aber tatsächlich deine Meinung echt interessant, dass du sagst, gleiches Recht für alle in dieser DFB-Pokalrunde. Wenn es erst in der Runde danach geht, weil alle es dann zur Verfügung haben, dann machen wir es eben so, weil... Ich bin fast davon ausgegangen, dass du sagst, ja okay, wenn es in 14 von 16 Stadien möglich ist, dann soll da halt der VAR eingesetzt werden. Aber finde ich auch eine interessante Meinung. Wir kommen mal bis zum Elfmeterschießen. Sowieso immer Glückssache, wer dieses Ding gewinnt. Ich hatte aber beim letzten Frankfurter Schützen tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir dann geht, ja, wenn man einen Spieler sieht, der dann sich den Ball hinlegt, dass du ganz oft an den Augen schon erkennst und gar nicht unbedingt am Anlauf, aber an den Augen erkennst, der verschießt diesen Ball. War das bei dir genauso?
Bei mir war es schon mit Erreichen des Elfmeterschießens war mir klar, dass Borussia Dortmund weiterkommt. Das war
was? Wie bitte? Warum das denn?
Weil es so ist, weil Frankfurt einfach noch eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, nicht so abgezockt. Für mich war, ich hatte ein Stück weit tatsächlich das Gefühl, dass Borussia Dortmund sich sogar in dieses Elfmeterschießen retten wollte. Also, dass deren Ziel das Elfmeterschießen war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie in der Verlängerung noch in irgendeiner Weise, ja, dieses Spiel für sich entscheiden wollen oder es in der Verlängerung ziehen wollen. Ich meine, das ist natürlich auch immer eine Kraftsache, aber ich hatte das Gefühl, dass sie schon wissen, dass sie dieses Elfmeterschießen ziehen. Weil Frankfurt irgendwie aus meiner Sicht dann doch nicht so abgezockt ist, nicht so erfahren ist, von der Mannschaftsstruktur halt einfach noch zu jung. Und habe mich dann auch gefragt, warum dann halt eben so Spieler wie Koch oder Theat nicht geschossen haben. Das sind halt für mich Spieler, die diesem Druck auch standhalten können, die eine gewisse Erfahrung haben. Und schon mit der Schützenauswahl war mir eigentlich klar, dass Borussia Dortmund das machen wird. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dann doch noch eine Ecke reifer sind, als es die Eintracht ist.
So, liebe Leute, falls ihr euch fragt, warum ich Lisa eingeladen habe, für solche Aussagen, ja, also, weil ich weiß gar nicht, ob jemand, der sich nur oder größtenteils mit Borussia Dortmund beschäftigt, so eine Aussage raushauen würde. Das finde ich interessant, erstmal zu sagen, das Gefühl hatte ich, dass der BVB eigentlich nur ins Elfmeterschießen wollte, weil es ja trotzdem eine Lotterie ist. Im also Gott, du kannst ja dann auch mal wegrutschen oder da kannst du noch so viel Erfahrung haben, du triffst den Ball einfach nicht gut. Aber finde ich sehr, sehr interessant, dass du das so siehst. Und gut, jetzt ist es halt so gekommen, Borussia Dortmund ist weitergekommen. Wie schätzt du das ein? Weil viele natürlich fragen, ist der BVB ein Kandidat, nach Berlin zu kommen? Die Antwort ist ja relativ simpel. Wenn du auswärts in Frankfurt gewinnst, dann ist ja der nächste große Gegner, gegen den du ausscheiden kannst, ist eigentlich die offensichtliche Antwort Bayern München oder spielst vielleicht in Leverkusen oder Stuttgart. Aber gegen alle anderen solltest du als BVB eigentlich weiterkommen.
Ja, ich glaube, ich finde es interessant. Man kann es, glaube ich, ganz gut an der Tabelle im Moment ablesen. Ich glaube, die Mannschaften, die gerade oben stehen, sind für den BVB so die Konkurrenten oder die, wo ich sage, da müssen sie halt bestehen oder aufpassen. Kommt natürlich auch immer darauf an, ist es ein Heimspiel, ist es ein Auswärtsspiel. Wenn der BVB ein Heimspiel hat, sage ich immer, dass sie gegen jede Mannschaft bestehen können, auch gegen Bayern München, weil ich finde auch, dass das Spiel in Bayern gezeigt hat, dass der BVB definitiv mithalten kann und mehr auf Augenhöhe kommt. Sie sind nicht auf Augenhöhe mit den Bayern, aber sie rücken ran. Und ich glaube, dass sie zu Hause auf jeden Fall die Chance haben, jeden Gegner zu schlagen und definitiv auch für mich ein Kandidat fürs Finale sind.
Dann hätten wir eigentlich alles geklärt, was das Spiel angeht. Jetzt kommen wir zu dem Thema, dass Borussia Dortmund ja eine Außenwirkung hat. Und da möchte ich mit dir drüber sprechen. Du hast jetzt gerade schon zwei, drei Dinge angesprochen, zwei, drei Aussagen rausgehauen, wo man auch merkt, das ist direkt ganz anders, wenn man eben nicht jeden Tag bei Borussia Dortmund ist. Wie nimmst du Borussia Dortmund wahr?
Ich nehme Borussia Dortmund mittlerweile unter Niko Kovac deutlich erwachsener wahr, sehr viel reifer, sehr viel souveräner. Und ich glaube, dass Niko Kovac auch die elendige Debatte der Mentalität tatsächlich ein bisschen beruhigt hat, weil ich sehe da im Moment eine Mannschaft aus Dortmund, die sehr, sehr viel Mentalität zeigt und sehr, sehr viel erwachsener spielt und kontinuierlicher, ne? Wann ist das richtig? Auf jeden Fall, ja, das ja. Ist ein gutes Wort, als man es aus den letzten Jahren gewohnt war. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass sie mit den, deswegen habe ich auch gesagt, dass sie immer mehr auf Augenhöhe mit den Bayern kommen. Weil ich finde, Niko Kovac hat Dortmund so ein Selbstverständnis wiedergegeben. So ein bisschen dieses Mia San Mia von Dortmund. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, sie agieren gerade aus so einer Stärke. Ich glaube, man sieht auch einfach daraus, was so ein Lauf und so eine ungeschlagene Serie dann auch mit einer Mannschaft machen kann. Und wenn man sieht, dass sie nur gegen die Bayern in dieser Saison verloren haben, dann ist das definitiv ein Lauf. Und ja, deswegen finde ich, und ich habe das damals gesagt, als Niko Kovac ja so ein bisschen eher als Feuerwehrmann geholt worden ist, habe ich das in einem anderen Podcast gesagt. ich plädiere dafür, dass Dortmund mit Niko Kovac weitermacht, dass sie ihn auf jeden Fall behalten, weil ich ihn aus der Frankfurter Zeit noch so in Erinnerung habe oder zumindest das auch beobachtet habe und ich das Gefühl hatte, dass er genau der Richtige ist für Dortmund, um wieder eine Mannschaft zu formen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das waren sehr, sehr viele Egos davor und sehr viele Spieler, die so ein bisschen so ihr eigenes Süppchen gekocht haben und irgendwie so sehr auf sich fokussiert waren und irgendwie so ein bisschen so, ja, es waren viele Namen, aber es war keine Mannschaft. So, das war immer so mein Gefühl. Es fehlte mir so ein bisschen diese homogene Einheit. Und ich finde, wenn man das jetzt so beobachtet, auch nach dem Treffer übrigens gegen Köln, dann wirkt das schon sehr, sehr homogen. Und auch diese, ich sag mal, Taktik, die Niko Kovac hat, die Mannschaft, da kommen wir gleich zum Thema Binde oder auch Adeyemi, diese Taktik finde ich super interessant, zu sagen, Jungs, macht ihr das unter euch aus und tragt ihr auch mehr Verantwortung? Es ist schon auch, finde ich, eine clevere Herangehensweise, dass du als Trainer nicht so der Buhmann bist oder derjenige, der irgendwie dann den Hass, den Hate auf sich zieht, sondern du bindest die Mannschaft mehr ein und du lässt sie das ein bisschen untereinander regeln. Klar, hat auch immer ein paar Risiken, aber ich finde, so wie er es erklärt hat, finde ich das schon sehr interessant.
Ja, es geht natürlich da, du deutest es ein bisschen an, um diesen Flaschenwurf von Karin Adeyemi nach seiner Auswechslung gegen den ersten FC Köln. Und ich verstehe, dass er sich aufregt und dass er auch angepisst ist, weil er würde das Spiel gerne zu Ende spielen. Er würde gerne dazu beitragen, dass die Mannschaft auch gewinnt und drei wichtige Punkte holt gegen einen Aufsteiger zu Hause, wo du ja eigentlich als Borussia Dortmund gewinnen solltest und so weiter. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat an der Situation, ist, dass er nicht mit dem Trainer abgeklatscht hat, als er ausgewechselt wurde.
Ja.
Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, dieser Ehrgeiz, den er nach außen zeigt mit diesem Flaschenwurf, das finde ich tatsächlich mal gut. Weil das bei Karim Adeyemi ja immer eine Diskussion war, dass er nicht in der Lage ist, mal über 10, 15, 20 Spiele konstant gute Leistungen zu bringen und dass es dann manchmal an der Einstellung mangelt. Das zeigt mir eigentlich, der ist heiß, der hat Bock, der hat jetzt in den letzten 2, 3, 4 Spielen wieder nicht so gut gespielt wie zu Beginn der Saison. Wie hast du das erlebt mit diesem Flaschenwurf? Ist das aus deiner Sicht etwas, was man überhaupt zum Thema machen sollte?
Ich glaube eigentlich, als Fan will man so eine Reaktion doch eigentlich sehen, oder? Als Fan will, also und da stimme ich dir zu, wenn er mit dem Trainer abgeklatscht hätte, hätte ich das gar nicht als so dramatisch empfunden, weil ich finde, er sollte schon dem Trainer Respekt zollen und das gehört sich so. Also das ist schon irgendwie, wo ich sage, das ist das Aber. Aber eigentlich will man doch Spieler, die unbedingt weitermachen wollen, die unbedingt dieses Spiel vielleicht gewinnen wollen, die sich auch richtig ärgern, wenn sie rausgehen und diesen Ehrgeiz auch haben. Joshua Kimmich wird immer dafür gefeiert, dass er so ist, wie er ist. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz geil, wenn ein Spieler so das so ein bisschen ausstrahlt. Es kommt dann immer aber auch, finde ich, darauf an, dass man so ein Stück weit den Respekt halt irgendwie noch bewahrt. Und da gehört für mich das mit dem Trainer zum Beispiel dazu. Und ich glaube, dann kann man das auch so abmoderieren, so wie Niko Kovac das abmoderiert hat. Und das zeigt aber auch, dass er das vielleicht gar nicht so ernst nimmt oder da gar nicht so in diese Debatte mit einsteigt und diese Debatte gar nicht aufflammen lässt, was für eine Art Trainer er ist und wie viel Wert er auch darauf legt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht und nicht so einzelne Geschichten oder irgendwie mögliche Flammenwerfer da überhaupt erst ins Spiel bringen lässt.
Du hast ja eine zweite Sache angedeutet, das ist die Nummer mit der Kapitänsbinde. Normalerweise ist Julian Brandt ja dann der Ersatzkapitän, wenn Emre Can nicht mit dabei ist. Der ist jetzt die ganze Saison schon nicht mit dabei. Und da gibt es natürlich auch Leute, die fragen, was ist eigentlich mit dem los? Ja, hier gab es auch eine Frage, wie bewertet ihr die Leistung von Emre Can gegen Frankfurt? Ich fand ihn fehlerlos. Gut, ich meine, es ist natürlich auch bitter, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und er kann überhaupt nichts dafür tun, dass er vielleicht verlängert wird. Das ist, glaube ich, für ihn extrem bitter. Aber Julian Brandt hat dann gesagt, ich habe in den letzten Spielen nicht von Anfang an gespielt und deswegen habe ich die Kapitänsbinde weitergeleitet an Nico Schlotterbeck. Das finde ich extrem bemerkenswert und ich finde, das darf man auch mal sehr lobend erwähnen. Also ich fand das extrem positiv und das zeigt ja auch, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, dass da mehr Homogenität herrscht, dass das mehr zu einer Einheit geworden ist, dass das die Spieler anscheinend auch mittragen.
Ja, und ich glaube, entscheidend ist auch auf der einen Seite diese Begründung, dass er nicht viel spielt, aber er hat auch schon mal im Frühjahr in einem anderen Podcast bei Kicker Meets the Zone erzählt, dass ihn diese Binde auch ein Stück weit belastet und hemmt. Und ich finde, das ist halt das Entscheidende, dass ein Spieler das erkennt und das dann auch kommuniziert oder dann auch sich so weit zurücknimmt und sagt, ey Leute, ich kann euch in dieser Situation nicht helfen oder ich bin dann auch mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden und fühle mich gehemmt. Es wäre besser, wenn es jemand anderes übernimmt. Das hat ja auch was mit einer Selbstverantwortung zu tun, die übrigens Niko Kovac, wie ich finde, ja sehr gut dadurch fördert. Und alleine diese Erkenntnis zu haben und diesen Mut auch zu haben, das auch genauso zu sagen, ey, die Binde ist nichts für mich, das hemmt mich. Andere haben es mehr verdient oder andere können es besser, finde ich auch super. Und dann aber auch zu sagen, ich spiele gar nicht so viel und nicht von Anfang an, jemand anderes hat sie mehr verdient oder füllt dieses Amt besser aus als ich. Ich finde das auch bemerkenswert. Kriegt man ja auch so selten mit. Und ich finde, wenn es jemand verdient hat, dann Nico Schlotterbeck. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden.
Super, jetzt habe ich mir die ganze Zeit die nächste Frage überlegt, jetzt hast du die schon beantwortet. So geht das hier nicht in dem Format, ne? Also das können wir eigentlich nicht so machen. Aber Spaß beiseite, weil ich wollte natürlich gerne von dir wissen, von außen betrachtet, wer ist für dich der Kapitän von Borussia Dortmund? Welcher Spieler strahlt am meisten aus, was Borussia Dortmund als Führungsperson braucht? Und da scheint deine Antwort ja relativ eindeutig zu sein.
Für mich ist es Nico Schlotterbeck, weil er für mich im Moment auch zu den besten Innenverteidiger weltweit gehört, da lehne ich mir jetzt auch weit aus dem Fenster, da will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, dass er wirklich zu den besten Innenverteidigern im Moment gehört, wenn er diese Leistungen so bringt, wie er sie im Moment auch bringt. Und ich finde, er strahlt auch irgendwie das für mich aus. Er ist jemand, der auch, ich bin nicht oft in Dortmund, aber ich kriege das von vielen Kollegen gespiegelt, der auch super freundlich ist, immer noch ein offenes Ohr hat, immer auch mit den Journalisten noch spricht. Jemand, den du immer ansprechen kannst, also der sehr kommunikativ auch ist, der immer vorangeht, der immer irgendwie auch so was Aggressives teilweise auch ausstrahlt, was Emotionales. Also ich finde, dass er definitiv diese Kapitänsrolle gut ausfüllt. Und ich frage mich immer, ob man dann immer das davon abhängig machen muss, ob derjenige über 2027 bleibt bei Dortmund oder ob man nicht auch erstmal so ein bisschen das Momentum nutzt oder auf den Moment achtet und schaut, wer ist jetzt im Moment für Borussia Dortmund der beste Kapitän? Das ist für mich Nico Schlotterbeck. Ist er auch für mich, wenn Emre Can zurückkommt, weil er muss auch erstmal wieder reinfinden. Da muss man auch erstmal abwarten, wie schnell findet Emre Can auch wieder zu seiner Form. Und dann würde ich das nicht davon abhängig machen, ob derjenige seinen Vertrag verlängert oder nicht. Weil wir leben in einem Geschäft, das ist so schnelllebig und da ist so wenig Commitment mittlerweile noch, dass man das nicht davon abhängig machen sollte, sondern eher auf das Momentum schaut, weil wer im Moment, finde ich, in Frage kommt.
Ja, und ich glaube, das hast du ja gerade sehr eindeutig beantwortet, auch, dass dir Kollegen spiegeln, wie er wirkt auf die, die mit ihm beruflich zu tun haben. Und ich sehe das genauso. Auch seine Aussagen gefallen mir, auch anderen Leuten hier natürlich in Dortmund gefallen seine Aussagen, weil man das Gefühl hat, er identifiziert sich mit dem Verein. Das heißt nicht, dass er hier seine Karriere beenden wird. Man kann sich trotzdem, finde ich, in dem Moment, und das ist genau richtig, was du sagst, in dem Moment maximal mit diesem Verein identifizieren. Und das gehört vielleicht auch zum Profigeschäft mit dazu. Wenn das dann vielleicht ab Sommer 27 nicht mehr der Fall sein sollte, da muss man eventuell auch einfach damit leben können. Hier wird auch viel darüber diskutiert, und das war ja jetzt gestern auch so in Frankfurt. Diese Taktik, die Niko Kovac fährt, also rein sportlich gesehen, auf dem Platz, eher vorsichtig, eher zurückhaltend. Kannst du die Kritik oder sagen wir mal die Diskussion darum verstehen? Oder bist du eher der Meinung, mit den Spielern, die Borussia Dortmund auch hat, sollten sie einen attraktiveren Fußball spielen, das ja momentan seit Kovacs Amtsübernahme sehr erfolgreich ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber denkst du, dieser Kader gibt attraktiveren Fußball her?
Ja und ja. Also ich sehe das auch und ich kann das auch verstehen, dass man sich attraktiveren Fußball wünscht in Dortmund, weil aber auch die Erwartungshaltung in Dortmund nochmal eine ganz andere ist. Also ich glaube, wenn Niko Kovac jetzt Trainer von Eintracht Frankfurt oder als er Trainer von Eintracht Frankfurt war, gab es ja eine ganz andere Ausgangslage für ihn als Trainer. Und ich glaube, das ist halt dieser Fakt, das ist Niko Kovac Fußball, das ist er auch als Trainer, das weiß man auch, dass er sehr viel Wert auf Disziplin legt, sehr viel Wert auf Stabilität legt und auf eine Homogenität, also auf eine Mannschaft, auf eine Einheit, auf die er sich verlassen kann. Und dass es vielleicht dann nicht immer der attraktivste Offensivfußball ist. Und ich glaube aber, dass man, also es ist, wie gesagt, nur meine Sicht von außen, dass man als Borussia Dortmund sich einfach mal die Frage stellen muss, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir erfolgreichen Fußball oder wollen wir schönen Fußball? Es gibt auch die Kombination aus erfolgreichen Fußball und schönen Fußball. Aber ich glaube, dass das auch ein Prozess ist und dass man dem auch ein bisschen Zeit geben muss. Und ich glaube, Borussia Dortmund fährt im Moment ganz gut damit, jetzt einfach mal erfolgreichen Fußball zu spielen, mal eine Kontinuität reinzubekommen, nicht immer eine Hinrunde des Grauens zu haben und dann in der Rückrunde wieder alles aufholen zu müssen, sondern wirklich mal kontinuierlich punkten und oben mitspielen, dass man nicht dann immer wieder mit 9, 10 Punkten hinterherhängt und dann hinten raus wieder Vollgas geben muss. Sondern ich glaube, es tut denen einfach mal gut, jetzt so eine Kontinuität zu haben. Und dann muss man aber durchaus auch den Anspruch an Niko Kovac haben, dass er mit den Spielern, die er hat, und das sind aus meiner Sicht sehr, sehr gute Offensivspieler, dass er da noch ein bisschen mehr rausholt. Ich glaube, dass man dem Ganzen auch vielleicht ein bisschen Zeit geben muss, so bis sich eine Mannschaft dann auch mal stabilisiert und gefangen hat. Und so solche Spiele wie gestern, glaube ich, sind aber extrem wichtig in so einer Entwicklung, dass sie, und auch das Spiel gegen Köln, dass sie merken, wir ziehen das Ding noch und wir holen das noch. Und dieser Glaube an die eigene Stärke und an das, was Niko Kovac ihnen ja offenbar vorgibt. Also ich glaube, dass das auch mit einer Mannschaft viel macht, wenn die merken, okay, der Plan des Trainers geht tatsächlich auf. Auch wenn er gestern am seidenen Faden hing. Aber am Ende ziehen sie es. Und ich glaube, dass das entscheidend ist, um dann so einen Weg auch mitzugehen. Dass man irgendwie ja dieses Vertrauen dann auch in den Trainer findet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und das muss er dann auch irgendwann. Weil ich glaube, auf Dauer wird das dann in Dortmund auch eher ungemütlich.
Ja, Das ist richtig, vor allem, weil es ja natürlich auch einige Spieler gibt, die er jetzt haben wollte, die jetzt bei Borussia Dortmund spielen. Sie wollten unbedingt Kane Chukwuemeka weiterhin haben. Sie hatten natürlich keine richtige Vorbereitung. Also Niko Kovac hatte noch nie die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum sich voll auf die neue Saison zu fokussieren. Er kam in der Saison und dann gab es die Club-WM und dann hatte man wenig Zeit. Und Fitness war ein großes Problem unter Nuri Sahin. Das scheint bei Borussia Dortmund überhaupt gar kein Problem mehr zu sein. Und vor allem, er rotiert ja auch viel und nutzt den ganzen Kader. Eine Frage habe ich noch zu dem Thema, bevor wir dann gleich zu den Hörerfragen kommen und in den Endspurt dieser Sendung gehen. Ich würde gerne von dir wissen, an wem muss sich denn Borussia Dortmund in dieser Saison orientieren? Sind das die Bayern, die so gut funktionieren wie noch nie zuvor unter Vincent Kompany? Ist es Borussia Dortmund selbst, also dass man das Maximale aus den eigenen Möglichkeiten macht, oder sind es Kontrahenten wie Leipzig, Leverkusen und Stuttgart? Frankfurt natürlich auch.
Ich würde sagen, eine Kombination aus 2 und 3. Also erstmal finde ich, glaube ich, ist es jetzt mal wichtig, dass Borussia Dortmund sich auf sich selbst fokussiert und vor allen Dingen da jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe reinbekommt. Einfach, dass diese Schwankungen nicht mehr stattfinden, und das sieht gerade danach aus, dass sie da sehr stabil sind und auf einem guten Weg sind. Und ich glaube erst dann, ich glaube, man fährt immer ganz gut, wenn man sich erstmal auf sich selbst konzentriert und dann schaut, was machen die anderen. Und ich glaube, so muss es laufen. Erstmal selber gut durchkommen, und ich glaube, die Konkurrenten werden dann Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, vielleicht auch Frankfurt sein, da muss man auch mal abwarten. Ich glaube, das wird eine schwierige Saison für die Eintracht. Und ja, ich glaube, sie sind nicht traurig, wenn sie am Ende Sechster oder so werden und in den Europapokal einziehen, oder Fünfter ist dann in Europa League. Ich glaube, dass dann eher im Moment Leipzig, Leverkusen, Stuttgart vielleicht die Dortmund-Konkurrenten sind.
Ja, bei Leipzig finde ich schon, merkt man extrem, dass die nur einmal in der Woche spielen. Das ist schon ein riesiger Vorteil auf jeden Fall.
Total.
Gut, dann kommen wir jetzt zu Hörerfragen. Und du hast ja schon gesagt, du hast auch ein paar gesehen. Oh, da ist ja viel BVB-Bezug dabei. Aber ich finde, so in den ersten gut 50 Minuten habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass du dich nicht bei Borussia Dortmund auskennen würdest. Also von daher sind wir, glaube ich, hier auf einem extrem guten Weg. Und Ja, alle reden über Nico Schlotterbeck, aber hier wird auch gefragt, wie lange ist Gregor Kobel noch zu halten, beziehungsweise wieso macht er sich nicht zur nächsten Vereinsikone im Tor? Es gab natürlich mit Roman Weidenfeller eine absolute Ikone, davor Stefan Kloß in den 90ern, davor Teddy de Beer. Also Borussia Dortmund hat immer Torhüter gehabt, die über einen langen Zeitraum auch im Verein gespielt haben. Zwischendurch gab es natürlich auch mal andere Phasen. Wie siehst du eigentlich Gregor Kobel? Weil wir hier in Dortmund oft darüber diskutieren, überragend auf der Linie. Mit sensationellen Paraden, ist auch stark in der Meinung und das finde ich auch sehr, sehr gut. Fußballerisch aber ein Problem. Ist nicht so gut mit dem Ball am Fuß. Für die Nummer eben mit Gerassi, ja, kam eine starke Aussage von dir. Hast gesagt, ist der zweitbeste Stürmer in der Bundesliga. Ist Gregor Kobel der beste Torhüter in der Bundesliga?
Aus meiner Sicht nicht. Also der Bundesliga schon mal nicht, weil das ist für mich immer noch Manuel Neuer. Das ist für mich ein Phänomen. Also wie der in dem Alter trotzdem immer noch... Ich finde, bei Manuel Neuer ist es vor allen Dingen auch die Ausstrahlung, die er hat. Und nicht umsonst sagen seine Mitspieler, dass er der beste Spieler ist, mit dem sie zusammengespielt haben. Einfach weil er diese Aura hat und weil er immer noch auf Weltklasse-Niveau ist. Und ich finde auch so ein bisschen so dieses kleinere Tief, was er in der letzten Saison mal hatte, sehr gut überwunden hat. Nee, ich finde, Gregor Kobel sticht für mich jetzt nicht so heraus, dass ich sage, er gehört zu dem besten Torwart. Er gehört, finde ich, zum Kreise der besten Torhüter in der Bundesliga. Zum Beispiel hatte man bei der Eintracht ganz lange ja auch so ein bisschen das Problem mit Kevin Trapp. Der ist eigentlich ein ähnliches Profil wie Gregor Kobel. Super stark auf der Linie, auch stark oft in der Luft, aber halt mit dem Fuß nicht das Niveau, was man eigentlich oder was Dino Topmöller auch braucht, weil er natürlich auch viel spielerisch lösen will. Ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich Gregor Kobel nicht ständig über 90 Minuten sehe, kann aber verstehen, dass es durchaus diese Debatten gibt, ob er für das Niveau von Borussia Dortmund dieser komplette Torhüter ist, den man eigentlich braucht. Zum Beispiel Michael Zetterer, muss ich sagen, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist ein absolutes Upgrade für die Eintracht, weil der unfassbar gut mit dem Ball ist. Also ich finde das krass. Also der ist für mich da wirklich oben in diesen Top 3 Torhüter, was er mit dem Fuß wirklich macht. Und auch die Abwürfe, die Abstöße, sehr, sehr präzise. Also was der mit dem Ball macht, finde ich schon sehr, sehr hohes Niveau. Da, glaube ich, kommt Gregor Kobel nicht dran.
Ja, man muss sich ja auch immer überlegen, kann der sich dann in dem Bereich noch verbessern? Weil ich glaube, irgendwann gibt es da ein Limit. Also wenn du mit Mitte 20 nicht das kannst mit dem Ball, was du brauchst, dann wirst du das mit Ende 20, Anfang 30 auch nicht mehr lernen. Also vielleicht hast du ein bisschen mehr Ruhe, weil du mehr Erfahrung hast. Aber ich glaube, dass du nicht unbedingt präziser wirst. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Am nächsten Spieltag spielt unsere Konkurrenz gegeneinander. Leverkusen gegen Bayern und Leipzig gegen Stuttgart. Wird es am Freitag ein BVB-Spieltag oder wird es wieder der alljährliche Stolperstein in Augsburg? Jetzt muss man dazu erklären, du weißt das vielleicht nicht, hast das eventuell nicht so auf dem Schirm, Borussia Dortmund in Augsburg ist immer ein großer Fail. Ja, also da geht selten was so, wie es funktionieren sollte. Jetzt hat Augsburg zu Hause im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum verloren. Und überhaupt ist dieser Effekt, falls es den jemals gab, dieser Sandro-Wagner-Effekt längst verpufft. Was glaubst du, wird Borussia Dortmund da machen in Augsburg? Weil der Vorteil ist ja diesmal, auch der Gegner hat unter der Woche gespielt. Ist überhaupt nicht in Form. Sie werden jetzt auch Wagner vor diesem Spiel mit Sicherheit nicht entlassen. Das sehe ich überhaupt nicht. Das ist eigentlich für Borussia Dortmund ein gefundenes Fressen. Ich weiß es nicht.
Vom Gefühl her würde ich auch sagen, einfach das, was sie im Moment ausstrahlen, dieses Erwachsene, dieses... durchaus, man kann sich beim BVB eigentlich wieder auf etwas verlassen. Das ist so mein Gefühl. Also letzte Saison hätte ich noch gesagt, gerade gegen die Gegner Heidenheim, Augsburg, Mainz, oh, die sind unbequem, die sind eklig, da hat der BVB keinen Bock, gerade nach Champions League. Dann zeigen sie wieder ihr Bundesliga-Gesicht und so, oh nee, da haben wir jetzt heute nicht so Lust drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass es in dieser Saison nicht so ist. Ja, sie haben nicht mehr diese zwei Gesichter oder zumindest kommt es nicht mehr so oft vor. Und deswegen ist es für mich eigentlich ein Spiel, was der BVB aus meiner Sicht gewinnt, weil sie auch die Situation von Augsburg und diese Unsicherheit, die man auch gespürt hat, jetzt auch im Spiel gegen Bochum, nutzen muss und auch, glaube ich, nutzen wird. Also es spricht für mich gerade nichts gegen, außer dass es vielleicht euer heimlicher Angstgegner ist, warum der BVB dieses Spiel nicht gewinnen sollte.
Warst du schon mal in Augsburg da im Stadion?
Nee, war ich noch nicht. Bin dran vorbeigefahren, aber ich war noch nicht in Augsburg tatsächlich.
Ist jetzt auch nicht so, dass das auf einer Bucketlist steht oder dass man sagt, man möchte unbedingt mal nach Augsburg.
Ich habe jetzt noch nicht den Drang zumindest verspürt, jetzt unbedingt nach Augsburg zu müssen, ja.
Ja, das haben wir hier sehr charmant ausgedrückt an der Stelle. Interessante Frage auch, da kommen wir nochmal zurück zum Spiel von gestern. Auch wenn es noch gut gegangen ist oder gut gehen sollte zu dem Zeitpunkt, als die Frage gestellt wurde, wurde das Spiel anscheinend noch nicht gespielt. Warum diese Rotation im eigentlich wichtigsten Spiel des Monats, im einzigen, das man nicht mehr ausbügeln kann? Kannst du Niko Kovac verstehen, dass er sagt, ich rotiere trotzdem, wenn ich so ein Spiel habe, ich sehe die Breite, die ich im Kader habe, ich vertraue auch meiner Bank?
Also ich hätte es nicht getan. Also wie gesagt, ich hätte nicht so krass rotiert. Ich muss sagen, Chuk Moumeka hat mir im letzten Spiel nicht gefallen. Den hätte ich auch ausgetauscht. Den fand ich jetzt im Ligaspiel gegen Köln nicht so stark. Aber zum Beispiel gerade das Thema Guirassy und so, ich hätte da nicht so viel rotiert, weil ich das ähnlich sehe. Ich glaube, wenn man sich die nächsten Aufgaben anschaut, ist dieses Spiel gegen Frankfurt schon extrem wichtig gewesen, eine immense Bedeutung. Ja, und da sage ich immer, never change a running system. Wenn die sich jetzt eingespielt haben oder irgendwie auch funktioniert haben, dann gib ihnen auch die Chance. Und so ein Pokalspiel, hat man jetzt gesehen, geht auch oft über 120 Minuten, hast du immer noch die Möglichkeit, die zweite Reihe oder die ein bisschen hinten dran sind, noch einzuwechseln und denen auch genug Spielzeit zu geben.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich kann den Hörer auf jeden Fall verstehen, wenn er sagt, das ist das eine Spiel, wenn du das verlierst, bist du aus dem Wettbewerb raus. Jetzt hat es Gott sei Dank gereicht. Es kamen hier noch ein paar auch Fragen natürlich, zumindest bei Twitter bzw. X zu dem Spiel. Gestern haben wir ja sehr, sehr ausführlich schon drüber gesprochen, aber deswegen wollte ich diese Frage trotzdem nochmal mit reinbringen. Du hast Kane Chukwuemeka gerade auch schon angesprochen, hast auch gesagt, gegen Köln hat er dir nicht so gut gefallen, auch mir hat er gegen Köln nicht so wirklich gut gefallen. Das war nicht das, was man teilweise in Ansätzen von ihm sieht. Bleibst du bei dem, was du eben allgemein auch zu Borussia Dortmund und zum System Kovac gesagt hast, Zeit geben? Weil irgendwann muss das natürlich dann auch mal ein bisschen kontinuierlicher funktionieren.
Ja, also ich bin sowieso immer Verfechter von Zeit, weil ich immer sage, dass sowas sich immer einspielen muss. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, in meinem eigenen Beruf. Also meine ersten Sendungen waren nie die besten. Meine besten Sendungen waren immer nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Und also auch bei mir muss ich, wenn ich auch einen neuen Moderationspartner habe, das muss ich einspielen. Auch das braucht Zeit. Also ich kenne das von mir selber, deswegen gestehe ich Menschen immer ein und auch Trainern und Mannschaften, dass sie Zeit benötigen, dass sie mal gemeinsam arbeiten müssen. Und es macht es halt schwer, wenn du wirklich so viele englische Wochen hast. Und wenn du dann auch sagst, ne, Kovac hatte ja gar nicht diese wirkliche Vorbereitung mit dieser Mannschaft im Sommer durch die Club-WM, glaube ich, muss man schon auch irgendwie Menschen zugestehen, dass es mal ein bisschen braucht, ehe es sich eingespielt hat. Und ich finde, Kompany ist übrigens ein gutes Beispiel dafür. Der hatte auch am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten bei den Bayern. Da gab es auch schon große Diskussionen. Das hat sich richtig gut eingespielt und auch gefangen. Ich finde aber, man darf trotzdem Bayern nicht mit Dortmund vergleichen. Deswegen hinkt der Vergleich. Aber ich meine nur damit, dass das für mich immer ein Argument ist, dass man immer Menschen Zeit geben sollte. Und dann kannst du immer noch danach einen Strich ziehen und sagen, hat es jetzt funktioniert oder nicht? Die Frage ist immer, wie viel Zeit gibt man dann so einem Trainer oder einer Mannschaft? Finde ich schwer zu beurteilen. Ich glaube, das müssen dann andere machen, wie viel Zeit sie einem geben. Aber solange es erfolgreich ist, gibt es halt auch wenig Argumente zu sagen, Niko Kovac ist nicht der richtige Trainer.
Lisa, hier läuft es auch direkt wie am Schnürchen, oder? Zum ersten Mal gemeinsam in einem Podcast und wir müssen uns gar nicht einspielen, ne? Also nee, von daher.
Das läuft schon ganz gut, oder?
Ja, finde ich auch. Ich bin auf jeden Fall begeistert, weil wie gesagt, jemand, der sich nicht täglich mit Borussia Dortmund beschäftigt, dafür finde ich es relativ bemerkenswert auch und ich finde auch, da sind sehr, sehr viele interessante Aussagen und auch starke Aussagen mit dabei. Ich bin gespannt, was du zur nächsten Frage sagst, denn es gab ja rund um die Europameisterschaft im vergangenen Jahr so einen, ich will nicht sagen kleinen Hype um Pascal Groß, ja, und dann hat er ganz gut gespielt am Anfang bei Borussia Dortmund und er läuft natürlich und läuft und läuft und läuft, aber er läuft nicht schnell. Das ist so ein bisschen das Problem. Er scheint gerade so ein klein wenig, ich will nicht sagen außen vor. Was denkst du, kann Pascal Groß Borussia Dortmund noch geben? Weil ich glaube schon, dass so ein Charakter in der Kabine sehr geschätzt wird.
Ich glaube, dass es am Ende die Mischung ist bei Dortmund. Ich finde es bemerkenswert. Ich finde auch gerade, wie gut sie im Mittelfeld aufgestellt sind. Das sind wenige Mannschaften in der Bundesliga. Nur mal der Vergleich zur Eintracht. Denen fehlt, die haben nicht mal einen wirklich richtigen Sechser. Borussia Dortmund hat Sechser und Achter. Also je nachdem, wie man es dann immer sieht und welchem Profil man jedem Spieler dann noch zuordnet. Aber ich glaube, am Ende ist es vor allen Dingen diese Möglichkeiten, die Kovac hat und diese Breite, die enorm hilft. Und Pascal Groß, an, wie du sagst, alleine vom Charakter her und auch von seinen Führungsmöglichkeiten, von seiner, ich finde auch, dass er schon auch eine Führungsperson ist, kann das schon immer so einer Mannschaft auch nochmal echt viel bringen. Ich glaube, dass es wichtig bei Dortmund ist, dass sie diese Auswahl jetzt haben und dass sie da wirklich auch vielleicht sich auch je nach Spiel und je nach Gegner auch immer so ein bisschen anpassen können und einfach eine Auswahlmöglichkeit haben. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass die Breite einfach stimmt. Und ob es dann am Ende Felix Metscher ist oder Pascal Groß, der spielt, soll der bessere spielen oder der vielleicht besser passt zur Spielidee. Aber alleine, dass man diese Auswahl hat, glaube ich, kann schon viel bringen. Auf eine Dauer.
Ja, auf jeden Fall. Und so wie Felix Metscher im Moment spielt, gibt es natürlich auch gar keinen Grund, den irgendwie rauszunehmen. Hier wird geschrieben, obwohl ich ihn recht gut finde, geht mir der Schlotterbeck-Hype etwas auf die Nerven. Geht das jemand anderem auch noch so? Nein, mir natürlich nicht. Also alle, die mich verfolgt haben in den letzten Jahren rund um Borussia Dortmund, wissen, für mich ist er schon von Anfang an der gefühlte nächste Kapitän dieser Mannschaft gewesen. Außerdem finde ich das Kreieren von neuen Gesichtern für den BVB ziemlich daneben. Die entstehen, wie in all den Jahren zuvor, von alleine. Welche fallen euch ein aus den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren? Das ist natürlich für Lisa jetzt eine fiese Frage, aber ich möchte den ersten Teil aufgreifen. Gesichter entstehen von selbst. Die in eine Rolle zu zwängen. Marcel Schmelzer war hier auch mal Kapitän und das hat für ihn überhaupt nicht gepasst. Oder wie du das eben auch gesagt hast, für Julian Brandt. Das ist schwierig. Am Ende ist es doch die sportliche Leistung. Also wenn die sportliche Leistung passt, dann kreierst du von ganz alleine die Gesichter. Wie siehst du das denn?
Ja, sollte immer so sein. Ich kann das Beispiel aus Gladbach nennen. Rocco Reitz wird da auch gerade in eine Rolle gedrängt, die ihm, finde ich, nicht gerade so gut passt. Ich finde, das hemmt ihn sehr. Das ist genau das Beispiel mit Julian Brandt. Auch wenn seine Leistungen stimmen und wenn er diese Identifikationsfigur ist, weil er aus der Gladbacher Jugend zum Beispiel kommt und. Daran ziehen sich ja oft viele Fans hoch. Also so ein bisschen die Herkunft. Also kommt er zum Beispiel aus der eigenen Jugend? Wie viele Jahre spielt er auch schon für Borussia Dortmund? Das sind ja oft dann so Indikatoren, woran dann Führungspersönlichkeiten, aber auch Identifikation gemessen wird. Und ich glaube, dass gerade bei so einem Kapitänsamt oder auch bei so einem Mannschaftsgefüge, bei so einer Achse entscheidend ist, wer Leistung bringt und wer mit Leistung auch vorangeht. Und dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf den Charakter an, ob derjenige das überhaupt will und diese Rolle einnehmen kann. Und Nico Schlotterbeck kann es offenbar und will es auch. Und dann, finde ich, gibt es für mich da auch keine Diskussion. Also ich weiß nicht, vielleicht siehst du es anders. Du kannst ja gerne auch was zu sagen.
Ich sehe es exakt genauso. Und als er zu Borussia Dortmund gekommen ist, habe ich schon die These aufgestellt, dass er spätestens nach 2 Jahren der neue Kapitän wird. Und jetzt sind diese 2 Jahre ja vorbei. Es ist seine 3. Saison bei Borussia Dortmund und er ist ja eigentlich schon dieser Kapitän. Das hast du eben ja auch gesagt. Er hat diesen Führungsanspruch. Er möchte das auch sein. Und ich glaube, wenn du das möchtest und das auch authentisch ist, und das ist bei ihm so, das ist nicht aufgesetzt, er hat diese Lust, Führungsspieler zu sein, dann funktioniert das auch. Emre Can, das sagen immer viele, ist in der Kabine enorm angesehen. Er hat aber auch zugegeben, dass das in dem ersten halben Jahr für ihn überhaupt nicht einfach war, diese neue Rolle auch anzunehmen. Daher kann ich mir vorstellen, dass so ein weicher Übergang in diese Rolle für Nico Schlotterbeck echt perfekt ist und er spätestens zur neuen Saison der neue Kapitän von Borussia Dortmund sein wird. Was hier auch sehr interessant ist, was die Leute natürlich auch immer ansprechen, du hast ja auch gesagt, der Teamgeist scheint zu funktionieren und das ist eine Einheit, die sind homogen, Ergebnisse passen auch größtenteils, Stimmung ist auch wieder besser, muss man auch sagen. Aber wie gefestigt ist das Ganze? Das ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt ist man im Prinzip sehr, sehr gut durch diesen Oktober gekommen. In den vergangenen Jahren war das immer ein Riesenproblem. Wie funktioniert das im Oktober? Kannst du verstehen, dass die Leute sagen, wir trauen diesem Braten noch nicht ganz?
Klar, ich glaube, das ist aber auch normal, oder? Also, dass man immer irgendwie auch ein bisschen Zweifel hat oder dem Braten nicht traut. Es wird halt die Zeit zeigen. Kann niemand in die Glaskugel schauen und Fußball ist so dynamisch und da kann so viel passieren. Da kann es auch mal schnell in die andere Richtung gehen. Es wird dann, glaube ich, darauf ankommen und das dann ja entscheiden, wenn dann mal auch negative Erlebnisse kommen oder auch mal Niederlagen, dann wird sich, glaube ich, zeigen, wie gefestigt das ist. Eigentlich zeigt sich das oft eher in Niederlagen oder in schwierigen Situationen, wie gefestigt eine Mannschaft ist. Im Erfolgsfall ist es immer einfacher und läuft es dann auch deutlich besser. Deswegen, ich wünsche es Borussia Dortmund nämlich nicht, dass sie jetzt die Negativerlebnisse haben, um dann genau das herauszufinden. Aber ich glaube, dass sich das tatsächlich erst dann zeigt, wenn es dann mal vielleicht nicht ganz so easy läuft.
Jetzt haben sie bei den Bayern verloren und in den ersten 45 Minuten hätten sie vielleicht sogar 2 oder 3 Tore kassieren können. Was haben sie danach gemacht? Sie haben ein Auswärtsspiel in Kopenhagen in der Champions League gewonnen. Sie haben den FC in der Nachspielzeit geschlagen und sie sind jetzt im Pokal in Frankfurt weitergekommen. Also diese Delle, die es in den Vorjahren gegeben hätte, nach so einer Niederlage vielleicht in München oder einem anderen Spitzenspiel, die hat es aktuell nicht gegeben. Es gab 3 Siege hintereinander. Also das spricht ja schon auch für das, was du gesagt hast. Ich lese jetzt die nächste Frage einfach mal so vor, ja. Also genauso, wie sie hier steht. Gerüchten zufolge ist Lisa ja Borussia-Fan. Nur nicht von der richtigen. Wie kommt es eigentlich dazu? Und wann wird das Ruder gekippt? Noch ist es nicht zu spät.
Also, auf gar keinen Fall. Seinen Verein wechselt man nicht. Das ist schon mal die erste Regel. Die zweite Regel ist, seinen Verein sucht man sich auch nicht aus, sondern man wird da reingeboren oder man bekommt das übertragen. Ist zumindest aus meiner Zeit noch eben so, dass man sich seinen Verein nicht aussucht. Das ist heutzutage wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen anders. Wobei es mittlerweile nicht mehr Vereine sind, sondern eher Spieler, glaube ich, die von gerade jungen Menschen dann vergöttert, verehrt werden oder von denen man dann Fan ist. Also bei mir ist es halt ganz klar so gewesen, familiär geprägt. Mein Opa war Gladbach-Fan, mein Vater ist natürlich dementsprechend Gladbach-Fan und dann blieb mir nichts anderes übrig, als auch Gladbach-Fan zu werden. Und der Fußball hat mir eine wunderschöne Jugend und Kindheit beschert, weil ich mit meinem Dad immer zu jedem Spiel gefahren bin und ja, das war so ein Papa-Tochter-Ding zwischen uns, wofür ich dem Fußball auch irgendwie total dankbar bin, weil man immer irgendwas hatte, worauf man sich am Wochenende freuen konnte. Man wusste, man wird sich sehen. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Und ich glaube, gerade für ein Mädchen ist das dann total toll, wenn man weiß, ey, man hat seine Zeit mit dem Papa. Und wenn es dann beim Fußball ist, dann ist das was Schönes. Und das hat uns so sehr verbunden und irgendwie bis heute noch, weil wir reden immer über Fußball. Das klingelt hier gerade.
Ja, kein Problem.
Ja, deswegen bin ich dem Fußball sehr dankbar und deswegen liebe ich ihn auch, weil er mir auch irgendwie eine schöne Zeit beschert hat.
Sehr schöne Geschichte, deswegen schön, dass die Frage auch gestellt wurde und du sie so beantwortet hast. Das ist ja echt fantastisch. Dann habe ich noch eine, die ist auch ein bisschen ausführlicher, gefällt mir aber auch sehr gut. Besprech doch mal bitte ein Thema, das immer wieder aufkam in den letzten Jahren, dass man im Prinzip immer den Trainer einen Kader nach Wunsch zusammengestellt hat und wenn es dann nicht lief, beim nächsten Trainer wieder von Hü nach Hott gewechselt ist. Muss der BVB nicht wieder eine eigene Spiel- und Fußballidentität aufbauen? Und hier werden ein paar Beispiele genannt. Ein Trainer, den du natürlich auch sehr gut kennst, mit Lucien Favre, der hat Ballbesitzfußball gespielt. Peter Bosch, der hat super offensiv stehend gespielt, ein bisschen ähnlich wie Kompanie, nur dass es da halt deutlich besser funktioniert. Terzic wollte defensiv an die Sache rangehen, vor allem über Konter. Dann Rose mit mehr Pressing, aber auch kein Ballbesitz. Nui Sahin wieder mit viel Ballbesitz. Kovac mit Pressing und vor allem wieder gutes Gegenpressing. Wie siehst du das denn? Das sind ja Trainer, die alle andere Ansätze haben. Dann wollen die alle ihren Kader und sagen, ja, ich brauche Spieler XYZ. Nach 1,5, 2, maximal 3 Jahren sind die Trainer wieder weg und dann fängst du als Verein wieder von vorne an.
Habe ich tatsächlich auch gelesen. Ich finde es interessant. Ich glaube, erstmal sollte man nie einen Kader nach einem Trainer ausrichten, weil das finde ich ist für mich Fehler Nummer eins. Wir wissen, wie schnelllebig das Geschäft ist. Und es kann immer mal passieren, dass eine Mannschaft in einen Negativtrend oder Strudel kommt, dass auch mal unvorhergesehene Sachen passieren und dass eine Mannschaft dann eben relativ schnell in so einen negativen Flow kommt und dann ein Trainer gewechselt wird, dann hast du dir eine Mannschaft zusammengekauft für, ich sage jetzt einfach Niko Kovac, und der wird nach 3 Monaten entlassen. Ja, super, dann stehst du da. Deswegen glaube ich, sollte man immer als Verein sich committen, wie soll Borussia Dortmund aussehen, wie soll die Spielphilosophie von Borussia Dortmund sein, wofür soll Borussia Dortmund stehen, und danach sucht man dann Trainer und Spieler aus. Ich glaube, das ist eher die Herangehensweise, die man tätigen muss. Jetzt hatte ich natürlich schon auch das Gefühl, dass Niko Kovac so ein bisschen erstmal als Feuerwehrmann geholt worden ist. Deswegen, ne, kann ich das nicht so genau beurteilen, ob sie Niko Kovac ausgewählt haben, weil er zur Spiel-DNA, Spielphilosophie von Borussia Dortmund passt, wenn man sich das überhaupt im Verein so überlegt hat, ob es diese Überlegungen gibt. Dieses Commitment, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass das erstmal nur so feuerwehrmäßig war und jetzt dann doch besser funktioniert hat. Aber ich glaube, dass Borussia Dortmund einfach für sich so eine DNA entwickeln muss und danach dann auch Spieler und Trainer irgendwie auswählt oder zumindest dann mit dem Trainer auch in so ein Commitment geht und sagt, wir möchten, dass so und so Fußball gespielt wird. Ob das immer so durchsetzbar ist, ist eine andere Frage, ne?
Ja, das hat natürlich auch was mit dem Niveau des Vereins zu tun. Ja, bei Borussia Dortmund ist der Druck natürlich extrem hoch. Ich glaube, dass er natürlich aktuell in Mönchengladbach auch extrem hoch ist. Man hat den Trainer schon gewechselt. Eugen Polanski scheint da jetzt auch im Amt zu bleiben erstmal. Ja. Wurde ja auch gesagt, wir haben keinen Kontakt zu anderen Trainern, sondern es wird erstmal mit dem durchgezogen. Generell war aber in Gladbach in den vergangenen Jahren die Situation eher so, man war im Mittelfeld der Bundesliga unterwegs und dann war der Druck vielleicht nicht so hoch. Dann konnte man auch mal junge Spieler einbauen, die die Identität des Vereins geprägt haben. Das ist dann, glaube ich, was anderes, wenn du immer die Champions League eigentlich erreichen musst. Jetzt gerade hat Gladbach natürlich auch diesen Druck, weil es darum geht, in der Bundesliga zu bleiben. Hier ist eine Frage, die ein bisschen allgemeiner ist. Die hat nochmal mit dem Spiel gegen Köln zu tun. Es gab eine schwere Verletzung in diesem Spiel von einem Spieler des 1. FC Köln, dem wir natürlich gute Besserung wünschen, weil die Verletzung war wirklich richtig mies. Was haltet ihr davon, dass im Fernsehen von allen Seiten und in Slow Motion solche Verletzungen gezeigt werden? Denkt da eigentlich niemand an Persönlichkeitsrechte, an die Familie, Freundin oder vielleicht an Kinder des Spielers oder auch generell an Kinder, die dazu sehen. Was die Persönlichkeitsrechte angeht, muss ich natürlich sagen, der Spieler ist ja in dem Moment ein Spieler der Öffentlichkeit, also da kann man, glaube ich, nicht mit ankommen. Diese Verletzung war schon so heftig. Mir wurde dann bei Instagram, glaube ich, ein Video angezeigt. Das habe ich direkt weitergeklickt, damit ich es nicht richtig sehe. Ich habe es im Stadion zum Glück nicht richtig sehen können. Aber allein der Ansatz von diesem Instagram-Video war richtig eklig, dass ich gedacht habe, okay, das will ich gar nicht sehen. Wie stehst du dazu?
Ich brauche das nicht. Ich gucke mir das auch nicht an. Selbst wenn im Fernsehen die Wiederholung kommt, gucke ich weg oder schaue, dass ich das nicht richtig sehe, weil ich es nicht sehen kann und will. Also ich mag das einfach nicht. Ich brauche das deswegen auch nicht. Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Außer ich mag es nicht und ich will es nicht. Am Ende entscheiden das dann halt die übertragenden Sender beziehungsweise in dem Fall ja sogar die Regie der DFL. Von den Anbietern, die quasi dieses Spiel hosten, ne? Die dann ja auch irgendwie ein Stück weit entscheiden, was dann gesendet wird und was nicht. Ja, ich brauch's nicht.
Ich brauch's auch nicht. Ich hab's ja gerade gesagt, ich habe direkt weitergeklickt und ja, ich sag mal, die etwas jüngere Generation, die klickt ja angeblich nach unter 2 Sekunden weiter und ich war froh, dass ich schnell weiter swipen konnte, weil es sah echt nicht schön aus. Verletzungen gehören natürlich leider zum Sport dazu. Das war eine ganz, ganz schlimme und ja, wir drücken dem Spieler natürlich alle Daumen, dass er, wenn er dann wiederkommt, oder bin ich sehr, sehr sicher, dass er wiederkommen wird, dass er dann seine Karriere auch entsprechend auf einem guten Niveau weiter fortsetzen kann. Lisa, wie hat es dir gefallen, bei einem Podcast zu Gast zu sein, der nichts, aber auch gar nichts mit deinem Verein zu tun hat?
Sehr gut. Ich bin jetzt nur gespannt, ob das sehr gut auch von anderen dann kommt. Keine Ahnung, wie das, weiß ich, kann das ja nie so einschätzen, ob man ja, als Fan dann denkt, was erzählt die da und wie redet sie über Borussia Dortmund? So, weil ich kann das ja selber nachvollziehen, wenn man selbst so jeden Tag konsumiert über seinen Verein und irgendwie auch ja kritischer vielleicht ist, aber auch viel mehr Insiderwissen hat. Ja, dann ist das manchmal komisch, wenn andere dann über deinen Verein sprechen. Dementsprechend bin ich gespannt, ob ihr was draus ziehen konntet. Aber mir macht das immer Spaß, über Fußball zu reden. Ist mir auch egal, dann über welchen Verein. Am Ende geht es mir ja darum, über das, was ich sehe oder was ich konsumiere und darüber zu sprechen. Deswegen, ja. Mir hat es Spaß gemacht. Ich rede gerne über Fußball.
Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und der BVB spielt ja in diesem Jahr noch gegen Borussia Mönchengladbach. Und zwar Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Je nach deinen Einsatzplänen kommst du dann hier nach Dortmund und dann schön auf die Süd, ne?
Genau.
Ja.
Da werde ich aus dem Stadion rausgeprügelt von beiden Seiten. Nein, Spaß. Ich guck mal, was mein Dienstplan so sagt. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in Dortmund, muss ich ehrlicherweise gestehen. Deswegen wird es eigentlich auch nochmal Zeit, dass ich nochmal ein Spiel in Dortmund mir anschaue. Vielleicht wird das ja was.
Ja, ich hoffe auf ein Freitagabendspiel. Nochmal schön zum Abschluss. Davor auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ja, der ist ja relativ schön.
Das stimmt.
Ja, dann bietet sich das ja im Prinzip an. Ich möchte mich nochmal bei dir sehr, sehr herzlich bedanken und worauf ich hinweisen möchte, Lisa ist ja schon dem Instagram-Account der schwarz-gelben Runde gefolgt. Bitte macht das auch gerne. Sprecht bei anderen darüber. Wir knacken demnächst dann vielleicht da die 2000. Das machen wir bei YouTube wahrscheinlich schon nach dieser Sendung. Auch da sehr, sehr gerne abonnieren. Sehr gerne sofort auch das Video liken, wenn es raus ist und so weiter. Das hilft auch, darauf aufmerksam zu machen. Und falls ihr dieses Format unterstützen wollt, es gibt eine sehr nette Idee, die ich von einem Hörer bekommen habe. Und da möchte ich kurz nochmal drüber sprechen, denn ich bin ja jemand, der immer für einen guten Zweck zu haben ist. Und vielleicht schon demnächst findet sich ja jemand, der sagt, irgendein Unternehmen, ja, wir haben die finanziellen Mittel und zwar war die Idee, ich stelle jedem Gast 5 Fragen und für jede Frage, die der Gast richtig beantwortet, gibt es dann 19,09 € für einen guten Zweck. Ich finde, das ist eine super Idee. Also, falls ihr ein Unternehmen kennt, das sagt, ich möchte mich vielleicht auch in so eine Richtung irgendwie entwickeln und da was Gutes tun und da was spenden, sehr, sehr gerne. Könnt ihr einfach an mich weiterleiten, kein Problem. E-Mail info@schwarzgelberunde.de. Da könnt ihr euch melden und vielen Dank nochmal, weil sehr viele Leute bereits dieses Format jetzt auch finanziell unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich auch darüber. Das könnt ihr tun, zum Beispiel über PayPal. Ihr findet die Infos unter der Sendung bei YouTube oder auch in den Shownotes, überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Lisa, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Frankfurt. Du musst mir aber sagen, wo gehst du jetzt gleich essen?
Ich habe noch was im Kühlschrank tatsächlich, was ich gestern nicht aufgegessen habe, weil ich mich dann später auf den Weg nach Köln mache, weil heute ist ja die zweite Rutsche Pokal und ich bin bei der Sportschau später. Dementsprechend habe ich heute gar nicht so Zeit, essen zu gehen. Ich hole mir das gleich aus dem Kühlschrank und dann passt das hoffentlich.
Dann wünsche ich dir eine gute Rückreise nach Köln. Freue mich, dich dann sozusagen zu hören, denn du moderierst ja da auch die Konferenzschaltung
genau. In
der ARD-Audiothek. Und du bist ja unterwegs auch beim Sky Watch Along bei diesem Matchday-Format. Ne? Wann bist du da das nächste Mal im Einsatz?
Genau, ich bin jetzt tatsächlich erstmal nicht mehr im Studio, sondern am Spielfeldrand beziehungsweise in den Stadien. Da bin ich im November einmal in Frankfurt und einmal in Freiburg. Genau.
Ja, dann wünsche ich dir dabei sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass wir uns dann Ende des Jahres in Dortmund hier auch nochmal sehen. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, dann nochmal in so einem 10-minütigen Video vor dem Spiel nochmal ein bisschen auf die Partie vorauszuschauen. Denn bei Borussia Mönchengladbach kennst du dich noch besser aus als bei Eintracht Frankfurt. Danke an euch alle da draußen. Nächste Woche gibt's die Sendung dann einen Tag nach dem Spiel bei Manchester City. Da schauen wir mal ein bisschen mehr auf Taktik. Was hat sich bei Borussia Dortmund unter Niko Kovac geändert? Warum ist er manchmal ein bisschen vorsichtiger? Warum manchmal nicht? Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. So, du musst noch dranbleiben, bis das zu Ende hoch.